Wir sind in Johannes Kapitel 14, heute Morgen, ab Vers 15. Ich möchte noch mal kurz wiederholen. Wir sind hier am letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor er ans Kreuz ging, vor dem Ende seines irdischen Dienstes. Und an diesem Abend hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich werde euch verlassen. Und das hat erstmal einen Schock ausgelöst bei den Jüngern, die hatten Trennungsangst. Leben ohne Jesus konnten die sich nicht mehr vorstellen. Ich mir auch nicht, übrigens. Ich kann das gut nachvollziehen. Die Jungs hatten ihr ganzes Leben um Jesus aufgebaut. Jesus war ihr Herr und Meister, ihr Vorbild, ihr Lehrer, ihr Leiter, ihr Ermutiger, ihr Beistand, ihr Seelsorger, ihr Versorger. Also wenn die Jungs irgendwie verwirrt oder verpeilt waren, dann konnten sie einfach Jesus nachfolgen. Der war ihr Navi sozusagen. Sie wussten, solange ich mit ihm gehe, Jesus weiß, wo es lang geht, er kennt den Weg, er ist der Weg. Und sie wussten, wenn ich einfach nur mit ihm gehe, dann ist es gut. Wenn sie irgendeine Frage hatten, dann war Jesus die Antwort. Und er hat ihnen dann immer die Wahrheit gesagt. Er war die Wahrheit. Ihre ganze Gottesbeziehung war eigentlich auf ihm aufgebaut. Wenn sie etwas nicht verstanden haben, und sie haben vieles nicht verstanden, dann konnten sie zu Jesus gehen. Und auch wenn sie vieles über Jesus nicht verstanden haben, eines war ihnen klar, es war offensichtlich, Jesus kannte Gott. Und wenn sie mit Jesus gegangen sind, dann sind sie mit Gott gegangen. Gott war der Vater von Jesus und Jesus war sein Sohn. Und Jesus betete viel und der Vater hörte ihn und er hatte alle möglichen Einsichten und die hat er den Jüngern weitergegeben. Und so jeden Tag, den sie mit Jesus gegangen sind, haben sie Gott besser kennengelernt. Und der Vater hat die Gebete von Jesus erhört. Und da ging es ab. Er hat die Kranken geheilt, die Dämonen sind ausgefahren. Jesus war im Gleichklang mit dem Vater. Manche Kranken, die geheilt wurden, waren Verwandte von den Aposteln, die Schwiegermutter des Petrus zum Beispiel. Und Jesus hat für sie gebetet, wenn sie in Problemen waren und es war wieder gut. Jesus hat ihre Stürme gestillt. Er hat gebetet, wenn sie nicht gebetet haben, dann hat er für sie gebetet. Und er hat die Dämonen ausgetrieben, die sie nicht austreiben konnten. Also Jesus hat irgendwie alles wieder gut gemacht, wo sie schwach waren und wo sie versagt haben. Jesus war ihr Versorger. Wenn sie Hunger hatten, dann hat Jesus mal schnell ein paar Brote, ein paar Fische vermehrt. Wenn das Finanzamt an die Tür geklopft hat und sie hatten nicht das Geld, um Steuer zu bezahlen, dann hat ein Fisch das nötige Kleingeld gebracht für das Finanzamt. War praktisch, Jesus bei sich zu haben. Jesus hat gesagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich werde euch Frieden geben. Und er hat gesagt, sorgt euch nicht. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann musstest du dir keine Sorgen machen. Das Leben war okay. Es war gut. Und die Jünger hatten gelernt, abhängig zu sein von Jesus. Und jetzt sagt dieser Jesus, ich werde euch verlassen. Können wir nachvollziehen, oder? Es ist wie wenn jemand verheiratet ist und du hast so ein gemeinsames Leben aufgebaut und dann sagt dein Partner, ich werde dich verlassen. Manchmal sieht man das bei alten Menschen, meist sind es die Männer, wenn ein Partner stirbt und die Männer wissen dann nicht, wie sie kochen und sie wissen nicht, wie sie den Staubsauger bedienen und die wissen, wie man die Fernbedienung bedient und wie man den Kühlschrank bedient. Aber sonst, oh, ich komme nicht mehr zurecht. Oder vielleicht bei Frauen ist es dann mehr, ich habe den Papierkram nie gemacht und das Amt und die Versicherungen, das hat immer mein Mann gemacht und jetzt ist er nicht mehr da und ich bin so hilflos in diesen Dingen. Und so geht es einem Jünger Jesu ohne Jesus. In Kapitel 15 wird Jesus sagen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die Wahrheit. Jesus sagt, ich gehe weg. Ist kein Wunder, dass die Jünger Trennungsangst hatten. Was sollen wir machen ohne Jesus? Aber Jesus hat begonnen, sie zu ermutigen. Und er hat ihnen ein paar wunderbare Verheißungen gegeben. In diesem Kapitel schon. Er hat erstens gesagt, ich bereite einen Platz für euch und ich hole euch zu mir. Und ihr kennt sogar schon den Weg, obwohl es euch nicht bewusst ist. Ich bin der Weg. Und dann hat er zweitens gesagt, ihr werdet meine Werke tun und ihr werdet größere Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Haben wir letztes Mal gesehen. Also euer Dienst ist nicht zu Ende, sondern es geht erst richtig los, wenn ich weggegangen bin. Und dann drittens hat er gesagt, um was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Wow. Also ihr werdet diese Gebetsdynamik, die ihr in mir gesehen habt und erlebt habt, das werdet ihr selber erleben. Und ihr werdet eine ähnliche Beziehung haben, eine Vater-Sohn-Beziehung zum Vater wie ich. Weil er uns liebt, wird er in uns und durch uns und für uns wirken. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil wir ihn lieben, Vers 15, werden wir seine Gebote halten. Werden wir seinen Willen tun. Lass uns hier nochmal lesen, den Vers 15. Ich bin im falschen Kapitel. Deswegen sehe ich ihn nicht. Vers 15. Und wir werden heute nicht so sehr ins Detail gehen, weil Jesus wird später noch in dem Kapitel dreimal dasselbe sagen. Und da werden wir mehr Zeit mit dem Thema verbringen. Aber er sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und was sind seine Gebote? Gott lieben und die Menschen lieben im Wesentlichen. Aber denkt nicht nur an die 10 Gebote, an das moralische Gesetz Gottes. Jesus hat auch andere Gebote gegeben, zum Beispiel geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Das war, was Jesus stark am Herzen war an diesem letzten Abend. Haben wir letztes Mal angesehen. Er hat auch gesagt, bleibt in mir, glaubt an mich, bittet mich, freut euch, dankt, solche Dinge. Also es geht um Beziehung, es geht um Liebesbeziehung, um in ihm bleiben, all das, das sind auch Gebote. Und weil wir ihn lieben, ist es ganz natürlich, dass wir seinen Willen tun wollen. Das ist ganz natürlich. Wenn du verliebt bist in deinen Mann, deinen Freund, deine Freundin, deine Frau, ich rede mal von einer Frau, das kann ich mir persönlich besser vorstellen. Wenn du verliebt bist in deine Freundin und deine Frau und sie sagt, hey, ich möchte mit dir ausgehen, was ist deine Reaktion? Ach, nee, muss ich wirklich? Ich weiß, ich sollte, aber es ist so eine Pflichtübung, es ist so mühsam. Ist das die Reaktion, wenn sie sagt, hey, ich möchte mit dir ausgehen? Nee, was sagst du? Ja, natürlich, gerne. Oder wenn sie zu dir sagt, hey, könntest du den Müll raustragen? Was sagst du? Ja, Schatz. Ja, natürlich, gerne. Ich liebe dich. Und wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann ist es eine Freude für mich. Wenn ich verliebt bin. Also wir sehen hier erstens, Jesus lieben ist der Schlüssel, um seinen Willen zu tun. So können wir seine Gebote halten. Und dann wird es nicht irgendwie eine gesetzliche schwere Last sein. Aber zweitens sagt uns dieser Vers auch, dass dein Leben, das was du denkst, das, was du sagst, das, was du tust, ein ganz guter Indikator ist, wie es um deine Liebe zu Jesus steht. Wenn du sehr selbstsüchtig bist und hart und materialistisch und geizig und lieblos gegenüber deinen Mitmenschen, dann brauchst du mehr Liebe für Jesus. Dann brauchst du eine tiefere Beziehung mit ihm. Immer wieder trifft man Leute, die sagen, ich liebe Jesus, und sie heben die Hände im Lobpreis und sie singen am lautesten und können salbungsvoll beten, aber gleichzeitig leben sie in Sünde, irgendwie in Ehebruch, und irgendwie hat Gott ihnen das gezeigt, dass das okay ist, oder in wilder Ehe, bevor sie verheiratet sind, zusammen mit der Freundin, und sie sind unversöhnlich oder machen irgendwie linke Geschäfte, aber ich liebe Jesus. Ich bin Christ, ich liebe Jesus. Und die Wahrheit ist, nicht wirklich. Du betrügst dich gerade selbst. Wenn du Jesus lieb hast, dann wirst du nicht in bewusster Sünde oder in bewusster Rebellion oder ungehorsam gegen Gott leben. Und wir reden hier nicht von Perfektion, okay? Aber es geht um Lebensstil, um eine Einstellung. Und wenn dir egal ist, was Jesus sagt, dann hast du ihn nicht wirklich sehr lieb eigentlich. 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 20, da schreibt derselbe Apostel, der auch das geschrieben hat hier, sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Zum Beispiel. Und 1. Johannes 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und so, wenn wir lieben, ist es wieder eine Bestätigung für uns, dass unsere Beziehung mit Jesus okay ist. Aber was kann ich tun, wenn mir auffällt, dass mein Leben voller fauler Kompromisse ist, dass ich Jesus nicht so liebe, wie ich sollte oder wie ich dachte? Was kann ich tun? Und das Erste ist, dass du dich wirklich zu Jesus bekehrst, wenn es noch nicht klar ist, oder dass du eine echte Hingabe an ihn machst. Und das Zweite ist, dass du mal lange sein Kreuz betrachtest, mal lange aufs Kreuz schaust, auf das, was er für dich getan hat und wie sehr er dich liebt, wie leidenschaftlich und aufopfernd und hingebungsvoll er dich liebt und seine Schönheit, seine Herrlichkeit betrachtest. Weil die Bibel sagt uns, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir lieben Gott nicht so, wie Gott uns liebt. Na, Gott liebt uns trotz uns, obwohl wir Sünder sind. Wir lieben Jesus, wir lieben Gott wegen ihm. Wegen dem, wer er ist, und wie er ist und was er für uns getan hat. Also der Schlüssel, uns in Jesus zu verlieben, ist, ihn zu betrachten und das, was er für uns getan hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir regelmäßig Abendmahl feiern, und das wollen wir heute auch noch tun. Aber drittens sehen wir auch in diesem Vers eine Verheißung. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Da ist eine Verheißung drin, glaube ich. Das ist, wie wir Jesus ähnlich leben können. Das ist, wie wir ein christliches Leben leben können. Gepaart mit der nächsten Verheißung, die wir in den nächsten Versen sehen. Und ich lese euch einfach schon mal vor aus Römer 5, Vers 5. Da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also die vierte Verheißung, die wir hier sehen, ist die Verheißung des Heiligen Geistes. Und er, das ist die Antwort auf das Wie des christlichen Lebens. Wie wir das Was, also die Gebote in Beziehung leben, das Evangelium verkündigen, die Gebote halten, wie wir das Was tun können. Heiliger Geist. Das Christentum ist nicht irgendwie so eine moralische Selbsterlösungsreligion. Hier ist eine Liste von Regeln und von Vorschriften, und wenn du das tust, dann bist du Christ. Und dann Liebst du Jesus oder liebst du Gott? Nee, es geht bei allem, was Gott und was Jesus uns sagt, nie um ein Erfüllen von Anforderungen oder Aufträgen aus eigener Kraft oder aus eigener Anstrengung allein. So eine Liste von religiösen Regeln abarbeiten oder halten, aus eigener Kraft, aus eigener Bemühung. Das ist Gesetzlichkeit. Eine äußere Liste abarbeiten. Und Gesetzlichkeit ist nicht etwas, was Gott gefällt oder was Gott Freude macht. Die Bibel sagt uns, Gesetzlichkeit ist ein Werk des Fleisches. Wenn wir gesetzlich leben, dann leben wir im Selbstvertrauen. Vertrauen auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigenen Ressourcen und nicht im Gottvertrauen. Und dieses Leben aus eigener Kraft, das kommt uns eigentlich sehr entgegen in unserer Kultur. Wir sind da geprägt. Ich weiß, ich bin geprägt. Die Deutschen sehen ein Problem und was machen sie? Sie packen es an. Genau, sie lösen es. Deutschen sind Macher. Wir sind auf Leistung getrimmt und wir definieren uns auch sehr stark über unsere eigene Leistung. Und hey, das ist eine Stärke der Deutschen. Deutschland ist der Wirtschaftsmotor der EU. Aber im geistigen Bereich ist es gleichzeitig auch unsere Schwäche. Und wir haben solche Sprüche, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das drückt diese Mentalität sehr gut aus. Aber gleichzeitig habe ich auch gelesen gestern, dass 10 bis 15 Millionen Deutsche unter dem Burnout-Syndrom leiden. Das ist auch bezeichnend. Das Leben aus eigenen Ressourcen, aus eigener Kraft. Das selber machen wollen. Leben aus Selbstvertrauen. Das ist, wo das hinführt. Das Burnout. Gesetzlichkeit, eine Liste von Regeln halten aus eigener Kraft, das ist was sehr Belastendes und Freudloses und Verdammendes. Weil wir schaffen das nie. Wir sind nie gut genug. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen. Es ist super frustrierend. Die Bibel sagt uns das. Die Bibel sagt uns, das Gesetz bringt uns um. Das Gesetz killt uns. Das Gesetz beraubt uns geistlich. Das Gesetz ist ein Spiegel. Es hält uns unseren Schmutz vor Augen. Hier, wie unvollkommen wir sind, dass wir Sünder sind, dass wir unheilig sind. Das Gesetz hat den Dienst der Verdammnis. Das Gesetz soll uns unsere Schuld bewusst machen und uns zu Christus treiben. Das ist der Zweck des Gesetzes, oder zumindest der Hauptzweck des Gesetzes. Das sehen wir in der Bibel. Aber das Gesetz, diese Liste von Regeln, von Vorschriften, das Gesetz ist kraftlos und es ist kalt und es ist hart und es ist unbarmherzig und es klagt uns an. Und deswegen sind gesetzliche Menschen, die so leben und so Gottesbeziehung leben wollen auf dieser Grundlage, das sind elende Menschen. Die fühlen sich verdammt und ausgebrannt und sie rennen ständig irgendwie mit einem schlechten Gewissen herum und sind oft unbarmherzige Menschen. Warum? Weil das Gesetz sie prägt und so ist das Gesetz. Es sind belastete Menschen. Jesus hat zu den gesetzlichen Pharisäern oder Schriftgelehrten gesagt, ihr ladet den Menschen Lasten auf, die ihr selbst nicht tragen könnt. Das ist belastend, so zu leben. Und doch leben viele Christen auf dieser Grundlage. Ein gesetzliches Leben. Und das sind liebe, gute Menschen, aber sie sind so beladen. Und das gilt auch für alle anderen Religionen. Als ich vor ein paar Jahren mal in Jordanien war, zur Zeit des Ramadan, das hat mich sehr getroffen. Die geistliche Atmosphäre dort war sehr erdrückend. Tolles Land. Liebe Menschen. Aber die geistliche Atmosphäre war erdrückend. Die Menschen, die ich getroffen habe, die haben das nicht als Segen empfunden, zu fasten. Den ganzen Tag lang nichts zu essen und zu trinken. Und der Schrei der Muezzin das erste Mal, wir hatten das Hotel direkt gegenüber von der Islamschule, also der hat hier direkt in mein Fenster reingebrüllt über den Lautsprecher. Weiß nicht, 5 Uhr morgens oder so. Damit die Leute noch schnell was essen können, weil dann eine Stunde später schreit er wieder und ruft die Leute zum Gebet und schreien den ganzen Tag lang, kommt mir vor dort. Kannst ihm nicht entkommen. Aber es ist belastend, es ist erdrückend. Menschen haben das als Last empfunden. Und niemand hat es wirklich so ausgesprochen, aber es war sichtbar. Sichtbar in unserem Busfahrer zum Beispiel, der dann irgendwie heimlich schnell mal aus der Flasche getrunken hat, wenn er gedacht hat, es sieht ihn gerade niemand. Oder die Bauarbeiter, die einfach nur auf der Straße rumgesessen sind und ab und zu mal auf den Pflasterstein draufgehaut haben. Ich meine, wie soll es zu schaffen bei der Hitze ohne was zu trinken? Und ich hatte den Eindruck, viele Leute waren gereizt und ich kann das nachempfinden. Hey, wenn ich einen Hunger habe, dann wäre ich aggressiv. Aber ich habe da niemanden getroffen, der gefastet hat, voll Freude oder mit Freude. Niemand hat so ein Zeugnis erzählt wie die Marianne oder die Petra hier vor 2 Wochen, die eine Woche lang gefastet haben. Und die erzählt haben, wie ihnen Jesus begegnet ist und sie erfüllt vom Heiligen Geist, die haben gestrahlt. Das habe ich dann nicht erlebt. Leute waren belastet. Und ich habe das wirklich gespürt. Die unausgesprochene Wahrheit ist, eigentlich hassen wir die Regeln, eigentlich hassen wir das Gesetz, aber wir müssen es halt tun. Und wir tun so, als ob wir es tun. Weil es ist ja unsere Pflicht. Hier das Halten von einer Liste von Regeln aus eigener Kraft ist eine Pflicht. Und alles, was das Gesetz oder Gesetzlichkeiten uns bieten kann, ist eine Verpflichtung. Aber Jesus bietet uns nicht nur eine Verpflichtung an, sondern auch eine Beziehung. Eine Liebesbeziehung zu Gott. Und das ändert alles. In Matthäus 11 hat Jesus gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, lasst euch mit mir zusammenspannen und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 2. Korinther 3, Vers 5. Wir sind nicht aus uns tüchtig, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, schreibt der Paulus da. Ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Hier haben wir es. Das Gesetz killt uns, aber der Geist macht lebendig. Unsere Zurüstung, unsere Befähigung, unsere Tüchtigkeit, unsere Freude, das kommt aus einer Beziehung. Aus einer Liebesbeziehung mit Gott, aus einer Partnerschaft mit ihm. Gottes Gegenwart und seine Gemeinschaft und seine Kraft und sein Wirken in uns und durch uns, das ist, wie wir unser christliches Leben leben. Wir leben, wir dienen, wir lieben aus der Beziehung und aus der Kraft des Heiligen Geistes, also Beziehung mit dem Heiligen Geist und die Kraft, die er uns gibt. Also wenn wir Autos wären, dann wäre der Heilige Geist unser Benzin und der Fahrer und der Mechaniker und alles andere auch noch. Auto ist nicht geschaffen, leer zu sein. Hier die leere Hülle. Ne? Auto ist geschaffen,
erfüllt zu sein mit Kraft.
Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir müssen lernen, aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Oder wir werden versagen. Oder Schiffbruch erleiden. Und das ist tragisch, wenn wir geistlich Schiffbruch erleiden. Wir singen manchmal dieses Lied, This is the air I breathe. Das ist, was mich atmen lässt, heißt es in der deutschen Übersetzung. Your holy presence living in me. Deine heilige Gegenwart in mir, dass du in mir wohnst. Dann heißt es im Refrain, I'm desperate for you. I'm lost without you. Ich bin verzweifelt nach dir. Oder ich bin verzweifelt, hilflos ohne dich, verloren ohne dich. Ich brauche dich so dringend. Du bist unabkömmlich. Es ist wahr. Deswegen heißen wir Christen wegen Christus, weil Christus in uns wohnt. Das macht uns zum Christen, nichts anderes. Nicht eine Liste von Regeln, die wir abarbeiten. Und wir Christen müssen lernen, aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist zu leben und zu dienen. Oder wir werden ausbrennen. Es wird uns killen, Gesetzlichkeit. Und Gott sei Dank lehrt uns Jesus hier in den Kapiteln 14 bis 16 im Johannesevangelium mehr über den Heiligen Geist als irgendwo sonst. Und das betont uns schon die Wichtigkeit. Wieder an diesem letzten Abend, bevor Jesus wegging, ich glaube nicht, dass er unwesentliche Dinge besprochen hat an dem Abend. An diesem Abend, bevor er wegging und hinging ans Kreuz und weiter in die Ewigkeit, war das eins der Themen, die ihm auf dem Herzen lag. Es war wichtig für seine Jünger. Das war ihm wichtig für seine Jünger. Deswegen ist dieses Kapitel so immens wichtig für jeden Nachfolger wie Jesu. Das ist überlebenswichtig für uns. Und ich möchte euch ermutigen, wirklich hier zu sein, wenn wir das studieren. Das ist wichtig. Lasst uns diese riesige Verheißung lesen, die Jesus uns als Viertes gibt. Hier die Verse 15 bis 20. Das ist die vierte Verheißung, die er uns hier gibt, oder den Jüngern und uns. Vers 16, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch ein kleines und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Diese Verse werden uns die nächsten Wochen beschäftigen. Jesus hat gesagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Hey, das war eine wunderbare Verheißung. Aber die hier ist noch wunderbarer. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten. Okay, es muss wirklich wichtig sein, wenn Jesus den Vater darum bittet. Und wir wissen, dass der Vater Jesus immer erhört. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Wort Beistand, hier ist das Wort Parakletos im Griechischen. Einer, der zur Seite kommt, wörtlich übersetzt, oder einen, der einem zur Seite steht. Können wir übersetzen als Beistand oder Helfer oder Berater oder Anwalt, Verteidiger, Rechtsbeistand. Auch in diesem Kontext wurde das Wort gebraucht. Fürbitter, Fürsprecher, Tröster. Das wird der Heilige Geist sein. war eigentlich die Rolle, die Jesus ausgeübt hat im Leben der Jünger. Das Wort Parakletos kommt nur 5-mal vor in der Bibel. 4-mal hier in Johannes 14 bis 16. Und in dem Kontext spricht es immer über den Heiligen Geist. Aber einmal gebraucht Johannes dieses Wort auch im ersten Johannesbrief im Kapitel 2. Und da wird es für Jesus gebraucht. Ihr kennt den Vers, 1. Johannes 2, Vers 2. Da steht, wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Das ist dasselbe Wort, Beistand. Also Jesus ist der Parakletos und der Heilige Geist ist der Parakletos. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Das Wort anderer ist das Wort allos im Griechischen. Und es bedeutet so viel wie ein anderer derselben Art. Er hätte auch ein anderes Wort gebrauchen können, das Wort heteros. Das kennen wir auch. Also ein anderer einer anderen Art. Beispiel. Wir haben gemeinsames Mittagessen nach dem Gottesdienst und Kaffee trinken danach. Und es gibt 3 Sorten von Kuchen. Apfelkuchen und Zwetschgenkuchen und Sahnekuchen. Okay? Entschuldigung. Es ist ein Sahnekuchen. Und ich sitze da und isse Sahnekuchen mit meinen Jungs. Die sitzen auf meinem Schoß und die essen mir alles weg, wie das so ist. Und weil sie auf meinem Schoß sitzen, kann ich auch nicht aufstehen. Aber der Jochen geht bei mir vorbei und ich sage zum Jochen, du Jochen, bringst mir noch einen anderen Kuchen mit. Wenn ich das Wort allos verwende, dann meine ich, bringst mir noch einen Sahnekuchen mit. Ein anderes Stück derselben Art. Wenn ich das andere Wort verwende, sage ich, oh, bringst mir noch einen Kuchen mit, also irgendeinen Kuchen. Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben. Einen derselben Art, so wie ich. Jesus und der Heilige Geist sind aus demselben Holz geschnitzt, könnte man sagen. Obwohl, ich weiß nicht, das ist kein Bild, was wirklich auf Gott passt, wenn wir über Schnitzen sprechen. In einem gewissen Sinn sind die beiden eins. Haben dieselbe Mission. Parakletos, Beistand. Jesus sagt hier, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ohne Papa, ohne Mama geistlich gesprochen. Ich lasse euch nicht allein. Ich komme zu euch. Und weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ihr ein Leben in Fülle. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es in Überfluss haben. Und nicht erst in der Ewigkeit, sondern auch hier und jetzt. Und wie kommt Jesus zu seinen Jüngern? Durch die Person des Heiligen Geistes. Jesus sagt, ich gehe nicht weg, um euch zu verlassen, sondern ich gehe weg, um zu euch zu kommen. Um bei euch zu sein, und zwar in einer intimeren, persönlicheren, engeren, tieferen Weise als je zuvor. Und er sagt hier weiter, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Jesus hat im Vers 10 gesagt, ich bin in dem Vater und der Vater ist in mir. Und hier sagt er uns, dass wir hineingenommen sind in diese Gottesbeziehung. Ihr seid in mir und ich bin in euch. Also eine intime, eine persönliche Beziehung mit Gott, weil wir durch Glauben an Jesus, mit Jesus identifiziert sind. Und wir sind in ihm. Die Bibel spricht davon, dass wir bekleidet sind mit ihm, mit seiner Gerechtigkeit. Und wir sitzen in ihm auf dem Thron Gottes. Seine Autorität, wir sind Miterben mit ihm. In Christus, es ist unsere Rechtfertigung, das ist unsere Erlösung. Aber er ist auch in uns. Christus in uns, das ist unsere Heiligung. Das ist unsere Kraftquelle. Er ist unser Parakletos. Das ist unser Beistand für unser tägliches Leben. Kolosser 1, da heißt es, Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Philipper 2, Vers 13, da steht, Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also Christus in uns, das ist unsere Motivation und das ist die Kraft von Gott. Christus in uns. Das ist, wie wir unser Leben leben können. Und wie ist Christus in uns? Ja, in dem Heiligen Geist. Seht hier am Ende vom Vers 17, der Heilige Geist wird in euch sein. Und ich komme zu euch und der Vater, ich bin in dem Vater und ihr in mir und ich in euch. Wir sind den dreieinigen Gott hier. Die Einheit von Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann wohnt Jesus in uns. Genauso wie der Vater. Wie Jesus sagen konnte, ich und der Vater, wir sind eins. Auch Einheit mit dem Heiligen Geist. Und er lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wir könnten sagen, der Heilige Geist ist das Bodenpersonal der Dreieinigkeit. Und es ist schwierig, über diese Dinge zu reden. Auch das ist theologisch eigentlich ein furchtbarer Ausdruck. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Heiliger Geist ist die Person, in der Gott bei uns ist, seit Jesus wieder in den Himmel aufgefahren ist. Und jede Gotteserfahrung, die wir machen, jede Erfahrung mit Jesus, die wir machen, ist eigentlich eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Deswegen ist es wichtig, dass wir das richtige Verständnis haben von dem Heiligen Geist, dass wir ihn kennen, wie er ist und wer er ist, dass wir erkennen, was er tun will in unserem Leben, wie er wirkt, dass wir verstehen, wie wir in Beziehung mit ihm leben können und wie wir aus der Beziehung mit ihm leben können. Heiliger Geist in uns, das ist der Schlüssel für ein dynamisches, siegreiches, erfolgreiches, freudiges, christliches Leben. Es war wichtig in Jesu Augen, deswegen spricht er hier davon, an dem Abend, bevor er ans Kreuz ging. Und wir wollen uns die nächsten Wochen mit diesem Thema beschäftigen. Das ist eigentlich ein perfektes Thema für diese Zeit jetzt vor dem Pfingstfest. Nächste Woche wollen wir uns anschauen, wer der Heilige Geist ist, die Person des Heiligen Geistes. Es ist wichtig, dass er eine Person ist, dass er Gott ist. Das ist so fundamental, das zu verstehen. Es macht einen riesigen Unterschied, dass er nicht irgendwie so eine esoterische Energie oder Kraftquelle ist, die herumschwirrt. Nee, er ist eine Person, wir können eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Wir werden uns nächstes Mal hoffentlich auch noch anschauen, wie der Heilige Geist ist und vielleicht auch noch sein Wirken, was er tun will, aber das kann ich euch nicht garantieren, dass wir das nächstes Mal schon schaffen. Viele Christen haben sich wenig damit beschäftigt, mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist die große unbekannte Person der Dreieinigkeit. Andere haben sehr seltsame Vorstellungen vom Heiligen Geist und das merkt man auch in ihrem Leben, sie verhalten sich sehr seltsam, tun sehr seltsame Dinge und schieben das dem Heiligen Geist in die Schuhe und das schreckt dann wieder andere ab. Aber wir wollen uns anschauen und wir werden uns anschauen, was Gott der Heilige Geist in seinem Wort über sich selbst offenbart. Und es ist gar nicht komisch und es ist gar nicht seltsam und es ist gar nicht abschreckend, sondern im Gegenteil, es ist sehr attraktiv, es ist wunderbar. Und wir wollen uns auch anschauen, wie wir wachsen können in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und wir werden es alles tun aus dieser Stelle heraus, aus dem Kapitel 14 bis 16 heraus, aber dann noch weiter schauen, was Gott in seinem Wort zu diesen Themen sagt. Für heute nehmt euch mit, dass wir nicht ohne ihn leben können. Dass wir nicht aus eigener Kraft leben können als Christen. Und bitte versucht es nicht. Gesetzlichkeit ist keine Option für uns. Das ist so aufreibend, das ist so frustrierend, das ist so belastend. menschliche Religiosität und rein menschliches Abmühen, das wird es nicht bringen. Unsere Berufung, unsere Aufgabe ist viel zu hoch dafür. Und wir in uns selbst sind nicht fähig für diese Dinge. Aber Paulus sagt auch im Philipperbrief 4, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Das ist der Unterschied. Manchmal denken wir, oh Mann, wie toll wäre das gewesen, damals dabei zu sein, als Jesus noch leiblich hier unter den Jüngern waren und Jesus hier von Angesicht zu sehen und weiß nicht, meinen Arm um seine Schulter zu leben und zu spüren, wie er mir auf die Schulter klopft und wie zu hören, wie er zu uns spricht und Mann, das alles zu sehen, wie wunderbar wäre das gewesen. Wie wunderbar wäre das, wenn Jesus noch leiblich unter uns wäre heute. Die Wahrheit ist, es wäre kein Vorteil, wenn Jesus leiblich unter uns wäre, es wäre ein Nachteil. Jesus wird sagen, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht gehe, dann werde ich den Heiligen Geist auch nicht zu euch senden. Die Wahrheit ist, Jesu irdischer Leib hat ihn beschränkt. Aber durch den Heiligen Geist ist er jetzt nicht nur bei uns, er ist auch in uns. Und wir können eine intimere, engere, dynamischere Beziehung mit Jesus durch den Heiligen Geist haben, als die Jünger je hatten, während er noch leiblich bei ihnen war. So eine enge Beziehung, dass Gott es als Wohnen oder als in uns sein bezeichnet. Eine Beziehung mit Gott durch den Heiligen Geist in uns. Lasst uns unsere Abhängigkeit von ihm bekennen heute Morgen. Wir wollen auch Jesus und sein Werk für uns betrachten im Abendmahl und beten, hoffen, dass es unsere Liebe zu ihm neu anfacht. Lass uns spontan gemeinsam dieses Lied singen. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Und dann zweite Strophe, erst weiter. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Also das ist mein tägliches Brot, dein Wort, das du zu mir gesprochen hast. Und der Refrain ist, I'm desperate for you. Ich bin verzweifelt nach dir, ich brauche dich. Boah, ganz dringend. I'm lost without you. Ich bin verloren ohne dich. Lass uns das ausdrücken, lass uns das gemeinsam zu ihm singen. This is the air I breathe. This is the air I breathe, your holy presence, your holy presence, living in me, this is my daily bread, this is my daily bread, this is my daily bread, your very word spoken to me. Your very word spoken to me. I'm desperate for you. And I'm desperate for you. I'm lost without you. And this is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
This is my daily bread, your very word spoken to me. I'm desperate for you, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Lass es uns zu Jesus singen. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm desperate for you. So lost without you. I'm desperate for you.
Das stimmt, ja. Wir brauchen dich so, so dringend in unserem Leben. Ja, ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich sind wir verloren, Herr, da sind wir auf verlorenen Posten. Ohne dich brennen wir aus. Danke, Herr, dass du uns diese Verheißung gibst, dass du in uns wohnst durch den Heiligen Geist, dass du bei uns bist alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Dass wir nicht aus eigener Kraft leben müssen, Herr, sondern dass du das Wollen und das Vollbringen wirkst in uns und durch uns. Und Herr, lehr uns zu leben aus deiner Kraft und aus der Beziehung mit dir heraus. Und Herr, fach unsere Liebe zu dir neu an heute Morgen, während wir jetzt auf dich schauen, im Abendmahl und dich betrachten und deine Hingabe an uns und diese unglaubliche Liebe, die du für uns hast. Du bist wunderbar, Herr. Du bist so liebevoll und so selbstlos und so allmächtig und heilig und wunderbar. Du bist es wert, dass wir dich lieben und dass wir dich anbeten und dass wir alles für dich geben. Wir lieben dich, Herr. Wir beten dich an. Füll uns mit deinem Heiligen Geist ganz neu, während wir auf dich schauen. Und dich verehren und dich betrachten.